Ja, es hat sich ja schon herausgestellt im Laufe des Seminars, dass der Schwerpunkt Psychoanalyse keineswegs zufällig ist, den wir gewählt haben für das Seminarthema. Es gibt ja seit einigen Jahren schon Leute aus unserem Zusammenhang, die sich intensiv damit beschäftigen. Neben der Johanna und mir wäre da die Elisabeth zu nennen, mit der ich im recht regen Austausch stehe. Auch Thomas und Dietmar, von denen weiß ich es zumindest, beschäftigen sich seit einigen Jahren auch schon intensiv mit der Psychoanalyse. Und ich denke, die zunehmende Auseinandersetzung mit der Psychoanalyse im Exit-Kontext hat was mit der Geschichte der wertabspaltungskritischen Theoriebildung zu tun. Und um den Zusammenhang darzustellen, möchte ich einleitend ein paar Sätze nochmal rekapitulierend zu unserer Theoriegeschichte verlieren. Es ist ja bekanntermaßen so, dass der Beginn der wertabspaltungskritischen Theoriebildung mit der alten oder objektivistischen Wertkritik verbunden wird. Die alte objektivistische Wertkritik, die sich ja auf den Marx bezog, eben auf den Marx in Form der marxischen Kritik durch Darstellung. Ich denke, das kann ich hier tatsächlich schlagwortartig machen in dem Kontext. Die marxische Kritik durch Darstellung im Sinne eben einer Kritik der objektiven Daseinsformen, denen objektive Gedankenformen korrespondieren. Und diese alte Wertkritik radikalisierte, würde ich sagen, die marxische Kritik durch Darstellung zur radikalen Krisentheorie. Und das Ganze hat natürlich begonnen mit dem Buch von Robert Kurz, Der Kollaps der Modernisierung. Ein Buch, das die These beinhaltet, dass der Zusammenbruch der Sowjetunion der Vorschein einer umfassenderen Krise des Weltkapitals ist. Ja, und mit dem Startschuss des Kollaps der Modernisierung ging die sukzessive Erschließung der Krisenvergesellschaftung eigentlich los. Ich mache auch das ganz kurz. Die wertkritische Geschichtstheorie im Schwarzbuch Kapitalismus. Die wertkritische Geschichtstheorie im Sinne einer kapitalistischen Geschichte als die Geschichte der drei industriellen Revolutionen. Die wertkritische Imperialismustheorie. Der Imperialismus ist kein Erweiterungs- und Annexionsimperialismus, sondern ein Sicherheits- und Ausgrenzungsimperialismus. Und zu guter Letzt die wertkritische Globalisierungstheorie, eben das Abheben der Finanzmärkte und der Übergang von Erweiterungs- zu Rationalisierungsinvestitionen als Vorschein der inneren Schranke des Kapitals. Wenn man nun diese Geschichte der Wertkritik sich anschaut und bezieht auf die Rezeptionshaltung des Linksradikalismus, dann denke ich, stellt man recht schnell fest, sowas wie eine paradoxe Gegenläufigkeit. Nämlich, je mehr Dimensionen diese wertkritische Theorie erschloss von der Krisenvergesellschaftung und je mehr auch die historische Entwicklung der radikalen Krisentheorie recht gegeben hat, desto heftiger wäre die These, war die Ablehnung der radikalen Krisentheorie von Seiten des Linksradikalismus. Und ich denke, diese paradoxe Gegenläufigkeit, dass unsere radikale Krisentheorie ja offenkundig ein Wahrheitsgehalt hat, der sich immer deutlich herausstellt, während andererseits, je mehr unsere radikale Krisentheorie sich als richtig herausstellt, die Ablehnung von Seiten des Linksradikalismus umso heftiger ist, ich denke, das ist ein zutiefst begründungsbedürftiger Umstand. Und das ist meine Ausgangsfrage auch für das Referat, und da komme ich später dann nochmal drauf zu sprechen. Und ich denke, diese paradoxe Gegenläufigkeit einer Bewahrheitung der radikalen Krisentheorie einerseits, während je mehr sie sich bewahrheitet, die Ablehnung von Seiten des Linksradikalismus umso heftiger ausfällt, ich denke, diese paradoxe Gegenläufigkeit ist begründungsbedürftig und kann aber auch auf dem epistemologischen Boden der alten Wertkritik tatsächlich nicht begründet werden. Ja, und dann kam die Abspaltungstheorie von der Roswitha, das Geschlecht des Kapitalismus, im Jahre 2000. Und die Roswitha setzte ja bekanntermaßen an einer Kritik dieser objektivistischen Wertkritik an, nämlich aus der marxischen Kritik durch Darstellung kann nicht, wie das die alte objektivistische Wertkritik behauptet, kann nicht alles andere abgeleitet werden. Um auch das stichwortartig zusammenzufassen, die Totalität ist eben keine ungebrochene, einheitliche, wie das diese alte Wertkritik behauptet hat, sondern eine gebrochene Totalität. Die Abspaltung als das dialektisch vermittelte andere des Werts geht über eben diesen androzentrischen, einheitlichen Totalitätsbegriff hinaus. Und ich denke, dass gerade durch dieses Aufbrechen des androzentrischen Totalitätsverständnisses und dieses Durchkämpfen, war ja auch ein Durchkämpfen, der Abspaltungstheorie, eben dann auch die soziologische Ebene, die sozialpsychologische Ebene und die kulturell symbolische Ebene für die Erschließung der Krisengesellschaft fruchtbar gemacht werden konnte. Und ich denke, dass die verstärkte Beschäftigung der Psychoanalyse in unserem Kontext sozusagen fast eine zwangsläufige Folge dieses Aufbrechens der androzentrischen Totalität von Seiten der Roswitha und der Abspaltungstheorie war. Und ich denke, wir müssen da unseren Anspruch, über die alte objektivistische Wertkritik hinauszugehen, ich denke, diesen Anspruch müssen wir ernst nehmen, und der betrifft meiner Ansicht nach in ganz spezifischer Weise die Auseinandersetzung mit der Psychoanalyse. Denn die Psychoanalyse ist eben nicht im Rahmen der Marxischen Kritik durch Darstellung abzuarbeiten. Bekanntermaßen gibt es ja in der Marxischen Kritik der politischen Ökonomie keine Reflexion auf psychische Tiefenstrukturen. Und insofern erhält sich ganz sicher auch der Bezug der Abspaltungstheorie und der Bezug der Roswitha dann auf kritische Theorie, weil ja kritische Theorie im Gegensatz zur Marxischen Kritik durch Darstellung tatsächlich versucht hat, die Psychoanalyse in ihr Theoriegebäude zu integrieren, wenn auch, zumindest bei Adorno, in einer widersprüchlichen Weise. Um kurz bei dem Zusammenhang von kritischer Theorie und Psychoanalyse zu verweilen, ich denke, auch da muss man sich klar sein, dass das Motiv von kritischer Theorie, die Psychoanalyse aufzunehmen und in ihr Theoriegebäude zu integrieren, dass dem natürlich ein historisch spezifisches Moment zugrunde liegt. Nämlich damals die Frage, die ja auch so formuliert wurde von kritischer Theorie, warum hat die Arbeiterklasse in ihrem revolutionären Auftrag gefehlt, sodass der Faschismus obsiegen konnte. Und um genau das zu erklären, bedarf es eben eines darüber hinausgehens über die marxische Kritik durch Darstellung. Denn offensichtlich, so die These der kritischen Theorie, muss den Subjekten, also auch den Subjekten der Arbeiterklasse, eine Irrationalität inhärent sein, dass sie eben ihren revolutionären Auftrag nicht wahrgenommen hat und stattdessen der Faschismus obsiegen konnte. Und um diese den Subjekten inhärente Irrationalität reflektieren zu können, aus diesem Grund bezog sich die kritische Theorie auf die Psychoanalyse. Ich denke, dass sich unser Motiv, also das Motiv der Wertabspaltungskritik, sich mit der Psychoanalyse auseinanderzusetzen, auch ein historisch spezifisches ist, aber eben natürlich ein anderes wie bei kritischer Theorie. Denn aus unserer Sicht kann man ja sagen, so wie die kritische Theorie die Frage gestellt hat, war es eine falsche Fragestellung, denn die Arbeiterklasse war ja nie ein revolutionäres Subjekt und heute gibt es natürlich auch die Arbeiterklasse als solche gar nicht mehr. Deswegen denke ich, sollte unser Motiv sein, uns mit der Psychoanalyse auseinanderzusetzen, eben die Frage, die ich schon angedeutet habe, warum verweigert seit 25 Jahren mittlerweile der Linksradikalismus eine inhaltliche Auseinandersetzung mit der Krisentheorie? Und warum verweigert er sie offensichtlich, das zeigt ja die Tendenz, warum verweigert der Linksradikalismus diese Auseinandersetzung umso mehr, je heftiger die Krisenprozesse eigentlich werden? Ja, und um diese Frage beantworten zu können, muss eben auch eine wertabspaltungskritische Krisentheorie sich der Psychoanalyse annähern, nämlich analog zur kritischen Theorie. Den Subjekten muss eine Irrationalität offensichtlich inhärent sein, dass sie eben diese Krisentheorie ja nicht nur nicht sich damit auseinandersetzen, sondern sie geradezu denunzieren oder ignorieren oder heutzutage mittlerweile vereinnahmen, ohne dass wirklich der innere Zusammenhang der Krisentheorie da eine Rolle spielt. Und um diese Frage zu beantworten, möchte ich im Folgenden die marxische Kritik durch Darstellung, durch eine wertabspaltungskritische Kritik durch Deutung ergänzen. Und genau das wird mein folgender Gegenstand sein. Um vielleicht erstmal auf der abstraktesten und allgemeinen Ebene den Unterschied zwischen einer marxischen Kritik durch Darstellung und einer wertabspaltungskritischen Kritik durch Deutung deutlich zu machen, kann man sagen, die Kritik durch Darstellung im Sinne von Marx setzt natürlich das Subjekt als eine objektivierte Formbestimmtheit voraus. Es ist ja das Subjekt der objektiven Daseinsformen und der objektiven Gedankenformen. Und da wird schon der Unterschied zu einer Kritik durch Deutung, denke ich, deutlich. Denn eine Kritik durch Deutung kann das Subjekt nicht voraussetzen. Das Subjekt ist ja nicht vom Himmel gefallen. Im Gegenteil, das soziale und leibliche Individuum muss ja erst zum Subjekt werden im Laufe seiner Sozialisation. So dass man sagen kann, die Kritik durch Deutung setzt das Subjekt nicht voraus, wie die marxische Kritik durch Darstellung, sondern sie rekurriert auf die Zwangssozialisation der bürgerlichen Subjektwerdung. Und wenn man versucht, aus einer wertabspaltungskritischen Theorie sich mit Psychoanalyse auseinanderzusetzen, kommt man natürlich nicht drum herum, sich auch intensiv mit Freud zu beschäftigen. Das wird mein erster Gegenstand jetzt sein, die Freudsche Theorie im Verhältnis zu einer wertabspaltungskritischen Kritik durch Deutung. Ich möchte vorausschicken, dass diese Kritik durch Deutung auch eine kategoriale Kritik an Freud beinhalten muss. Ich möchte deswegen auch im Folgenden von dem doppelten Freud sprechen, analog wie wir das mit dem doppelten Marx kennen. Der esoterische, kritische Freud und der exoterische, der unkritische Freud, wenn man das so sagen will. Ich werde in meinen aufklärungskritischen Texten der Exit irgendwann auch mal auf kritische Theorie zu sprechen kommen. Da gibt es dann auch einen doppelten Adorno. Dann haben wir einen doppelten Marx, einen doppelten Freud, einen doppelten Adorno. Ich denke, dann haben wir genügend von den Kollegen halbiert. Man muss es ja auch nicht übertreiben, aber ich möchte im Folgenden tatsächlich diese Terminologie aufnehmen. Und kommen damit schon zu dem esoterischen oder dem kritischen Freud. Und dieser esoterische und kritische Freud war, vor allem in seinen Frühschriften, ein Kritiker der psychiatrischen Psychologie des 19. Jahrhunderts. Oder wie er das nennt, eine Terminologie von Freud, Freud war ein Kritiker der deskriptiven Bewusstseinspsychologie. So nennt er das. Und um diese Kritik von Freud an der deskriptiven Bewusstseinspsychologie nachvollziehen zu können, muss ich natürlich erstmal ein paar Takte verlieren zu dieser deskriptiven Bewusstseinspsychologie an sich. Und ich denke, da gilt es in allererster Linie zu sagen, dass diese deskriptive Bewusstseinspsychologie wesentlich eine Theorie der Nosologie war. Und damit bin ich schon bei dem ersten Begriff, den ich heute neu einführen muss, den Begriff der Nosologie. Also Nosologie bedeutet eigentlich nichts anderes als die Klassifikation psychiatrischer Erkrankungen anhand ihrer symptomatischen Erscheinungsformen. Oder anders ausgedrückt, diese deskriptive Bewusstseinspsychologie versuchte mit ihrer Nosologie Erkrankungen zu klassifizieren, indem sie die Symptome dieser Erkrankungen beschrieb. Deswegen auch der Begriff deskriptiv von Freud. Ja, und die zentrale Einheit dieser Nosologie, der deskriptiven Bewusstseinspsychologie im 19. Jahrhundert, das werden vielleicht einige von euch wissen, war die Neurasthenie. Ja, die Neurasthenie als die häufigst diagnostizierte Erkrankung Ende des 19. Jahrhunderts, vor allem in gehobenen Schichten und in Mittelschichten. Und Neurasthenie, ich versuche das kurz zu machen, kann man übersetzen als Nervosität. Also neurasthenische Erkrankungen sind nervöse Erkrankungen. Ja, und um die Symptome vielleicht auch zu benennen, dieser Neurasthenie, dieser zentralen Kategorie der damaligen deskriptiven Bewusstseinspsychologie, leichte Reizbarkeit, Ermüdung, aber auch Zwangsvorstellungen und Ängstlichkeit. Und die Freudsche Kritik, das wäre der erste Aspekt der Freudschen Kritik, die Freudsche Kritik ist nun eben eine Kritik an diesem nosologischen Positivismus, wie er von der deskriptiven Bewusstseinspsychologie des 19. Jahrhunderts formuliert wurde. Man könnte sagen, dieser erste Kritikaspekt bei Freud im etymologischen Sinne gefasst, nämlich Kritik als Differenzierung, Kriterien als Differenzierung. Also Freud, das war sein Ansatzpunkt in seinen Frühschriften, seiner Kritik, Freud differenziert diese Nosologie dieser deskriptiven Bewusstseinspsychologie aus. Deswegen wimmelt es im Freudschen Werk auch nur so an nosologischen Kategorien, nicht? Da gibt es die Zwangsneurose, die Hysterie, die Neurasthenie, die Phobie, die Melancholie, den Narzissmus, die narzisstische Depression, die Paraphrenie, die Dementia praecox, die Schizophrenie und so weiter und so fort. Also ein Wirrwarr an nosologischen Begriffen, was einem da erstmal entgegenschlägt. Und das hat eben damit zu tun, dass der Freud sozusagen diese Setzungen der deskriptiven Bewusstseinspsychologie ausdifferenziert hat. Und ich will diesen Vorgang der Ausdifferenzierung nun am Symptom der Zwangsvorstellungen etwas deutlicher machen, um das zu konkretisieren. Die Zwangsvorstellungen wurden als Symptom von dieser deskriptiven Bewusstseinspsychologie eben subsumiert unter diese zentrale Kategorie der Neurasthenie. Und dabei galten eben die Zwangsvorstellungen, galten dieser deskriptiven Bewusstseinspsychologie als eine Störung des Denkens oder als eine Störung im Assoziationsverlauf des Denkens, weshalb ein Strang dieser deskriptiven Bewusstseinspsychologie auch Assoziationspsychologie heißt. Und diese Störung des Denkens, wie sie in den Zwangssymptomen zum Vorschein kommt, diese Störung des Denkens galt dieser deskriptiven Bewusstseinspsychologie eben als ein Zeichen geistiger Degeneration, wobei diese geistige Degeneration wieder somatisch zurückgeführt wurde auf eine Dysfunktionalität des Nervensystems. So wurde das damals genannt. Ja, und die Freudsche Kritik im Sinne einer Ausdifferenzierung dieser Nosologie, der damaligen deskriptiven Bewusstseinspsychologie, Freud trennt nun diese Zwangssymptome von der Neurasthenie und fasst sie, diese Zwangssymptome, in Form der Zwangsneurose zu einer neuen nosologischen Einheit zusammen. Also tatsächlich ist der Begriff der Zwangsneurose ein Begriff, den der Freud eingeführt und neu geprägt hat. Also auch da sieht man so das Problem, dass kritische Theorie im Allgemeinen hat, auch neue Begriffe aus der Kritik bestehender Theorien zu entwickeln. Ja, und wie kommt der Freud nun dazu, diese Zwangssymptome von der Neurasthenie zu trennen und in Form der Zwangsneurose zu einer neuen nosologischen Einheit zusammenzusetzen? Freud sagt, der Zwangsneurose oder den Zwangsvorstellungen ist ein psychischer Mechanismus eigen, den die Neurasthenie nicht kennt. Und zwar nennt er diesen psychischen Mechanismus den psychischen Mechanismus der Substitution. Und auch das will ich kurz konkretisieren, was damit gemeint ist. Ich mache es an einem Fallbeispiel von Freud. Er hatte eine Patientin, das Fallbeispiel ist aus dem Jahr 1895, er hatte eine Patientin, die sich erhebliche Selbstvorwürfe macht. Sie habe Geld gefälscht, sie würde Geld drucken. Also Vorwürfe, die offensichtlich völlig absurd sind. Und für diese deskriptive Bewusstseinspsychologie, die hätte das so begründet und gesagt, diese Zwangsvorstellung, diese absurden, sie hätte Geld gestohlen, sie hätte Geld gefälscht, ist ein Zeichen geistiger Degeneration und hätte das eben zurückgeführt, ich habe das bereits erwähnt, auf eine Störung und auf eine Dysfunktionalität des Nervensystems. Freud fand aber heraus in seiner Analyse, dass in Wahrheit diese Zwangsvorstellungen daher rühren, dass diese Patientin eine heimliche Onanie betreibt. Nicht? Das ist das Resultat seiner Analyse. Und er erklärt eben das Zustandekommen dieser Zwangsvorstellungen dadurch, dass er sagt, die Selbstvorwürfe dieser Patientin, die von Seiten der deskriptiven Bewusstseinspsychologie als eine Funktionsstörung des Nervensystems erklärt wurde, diese Zwangsvorwürfe kommen eben in Wahrheit von diesem Onanie, von dieser heimlichen Onanie her, verschieben sich aber in ihrer Vorstellung, also weg von dem Selbstvorwurf oder der Zwangsvorstellung der Onanie, hin eben zu diesen Zwangsvorstellungen des Geldfälschens. Aber der Effekt, nämlich der Selbstvorwurf, bleibt in diesem Prozess erhalten. Und genau das ist der psychische Mechanismus der Substitution, wie Freud ihn für die Zwangsneurose darlegt, nämlich eine Verschiebung der Vorstellung bei gleichzeitigem Erhalt des Affekts. Jetzt muss man natürlich die Frage stellen, wie kommt der Freud dazu, zu dieser nosologischen Differenzierung? Und damit bin ich schon beim zweiten Aspekt der Freudschen Kritik. Der Freud konnte diese Nosologie der deskriptiven Bewusstseinspsychologie nur ausdifferenzieren, dadurch, dass er auch eine Kritik an der psychiatrischen Konstitutionstheorie psychischer Erkrankungen formulierte. Und auch das will ich im Folgenden ein bisschen ausführen. Denn diese Psychiatrie versuchte nicht nur, die Erkrankungen zu beschreiben, also nosologisch einzuordnen und zu sortieren, sondern durchaus auch diese Erkrankung versuchte durchaus auch diese Erkrankung zu erklären. Und als häufigste Ursache der Neurasthenie oder auch der Neurose im Allgemeinen wurde in der damaligen Zeit die Kategorie der Heredität angegeben. Und damit bin ich schon beim zweiten Begriff, den ich wahrscheinlich neu einführen muss, der Begriff der Heredität. Heredität heißt eigentlich nichts anderes als eine erbliche Vorbelastung. Also jetzt nochmal zurück auf dieses Fallbeispiel von Freud, nicht? Diese Zwangsvorstellungen, die wurden von dieser deskriptiven Bewusstseinspsychologie dadurch begründet, dass man gesagt hat, dem liegt eigentlich eine erbliche Vorbelastung zugrunde und deswegen konnte überhaupt diese Krankheit erscheinen. Und Freud sagt, diese Heredität ist eigentlich, ich übersetze ihn mal so, etwas salopp vielleicht, diese Heredität ist eigentlich eine Verlegenheitskategorie, weil der Freud immer wieder darauf gestoßen ist, dass diese Heredität, also diese erbliche Vorbelastung als Grund für psychische Erkrankungen, immer dann angegeben wurde, wenn eigentlich diese deskriptive Bewusstseinspsychologie nicht mehr weiter wusste. Wenn sie die Neurose nicht mehr erklären konnte oder nicht mehr weiter aufdröseln konnte, dann wurde immer der Begriff der Heredität angebracht. Um das in unsere Begrifflichkeit zu transformieren, könnte man sagen, Freuds Kritik an der Heredität als Ursache von Erkrankungen ist eine Kritik an der Identitätslogik dieser deskriptiven Bewusstseinspsychologie, weil die Heredität eine identitätslogische Setzung ist. Deswegen ersetzte Freud auch diesen für die damalige Zeit typischen Begriff der Heredität durch einen Begriff der Ätiologie. Und damit bin ich beim dritten, aber auch schon letzten Begriff, den ich in meinem Referat einführen möchte. Der Begriff der Ätiologie von Freud unterscheidet sich eben dadurch von der Heredität, dass er keine identitätslogische Setzung mehr vornimmt. Oder in den Worten von Freuds späterer Triebtheorie, das Ich muss entwickelt werden, während diese Heredität das Ich immer vorausgesetzt hat. Ja, und diese Kritik an der Identitätslogik der deskriptiven Bewusstseinspsychologie des 19. Jahrhunderts von Seiten Freuds führt dann über die Kategorie der Ätiologie eigentlich zu seiner Metapsychologie. Und ich halte die Metapsychologie Freuds für den höchsten Punkt, den höchsten kritischen Punkt seiner Theoriebildung und will deshalb versuchen, im Folgenden eine Metapsychologie der Neurose darzustellen, also jener Erkrankung, die Ende des 19. Jahrhunderts die typische war. Metapsychologie bedeutet, das werden die meisten von euch wissen, ja nichts anderes als psychische Erkrankungen in ihren dynamischen, topischen oder topologischen und ökonomischen Aspekten darzustellen. Und genau das will ich im Folgenden machen, eine metapsychologische Deduktion der Neurose anhand eben diesen drei Aspekten, dynamisch, ökonomisch und topologisch. Ja, wie ist die Neurose dynamisch beschaffen? Dynamisch heißt ja nichts anderes als die Frage nach den psychischen Kräfteverhältnissen. Wie ist die Neurose dynamisch beschaffen? Die Neurose ist dynamisch gekennzeichnet durch den Widerspruch zwischen Begehren oder Sexualtrieb auf der einen Seite und Verdrängung auf der anderen Seite. Also psychodynamisch haben wir hier zwei Kräfte, den Sexualtrieb und die Abwehr oder die Verdrängung. Und nichts anderes ist ja auch tatsächlich das neurotische Symptom. Das neurotische Symptom ist eine Kompromissbildung, eine erzwungene Kompromissbildung zwischen Sexualtrieb und Verdrängung. Nochmal kurz im Rekurs. auf das Fallbeispiel bei Freud. Der Sexualtrieb bei dieser Patientin wäre eben die Onanie, das Bedürfnis zu onanieren. Aber das wurde eben auch verdrängt gleichzeitig. Und entsprechend sind diese Zwangssymptome dieser Patientin eben eine Kompromissbildung zwischen diesen zwei sich widerstrebenden Kräften. Wie ist die Neurose topisch oder topologisch aufzufassen? Die Frage nach den psychischen Instanzen. Freud sagt, die verdrängende Instanz ist das Ich oder in seiner späteren Theorie das Über-Ich. Das heißt, topologisch liegt der Widerspruch der Neurose zwischen Bewusstsein und Ich auf der einen Seite und Unbewusstem und Es auf der anderen Seite. Ich denke, es ist ganz wichtig zur Kenntnis zu nehmen, dass in dieser ersten Triebtheorie Freuds Bewusstsein und Ich zusammenfallen. Und typisch für die Neurose im späteren Freudschen Instanzenmodell ist dann eben entsprechend auch das ödipale Verbot des Über-Ichs. Du darfst nicht, in Klammer, incestuös begehren. Ich bin damit schon bei dem ökonomischen Aspekt der Neurose, die Frage der libidinösen Energie. Freud sagt, in der Neurose wird die libidinöse Energie dadurch hergestellt, dass der Trieb aufgeschoben wird. Dadurch, dass der Trieb aufgeschoben wird, entwickelt sich eine Spannung, eine lustvolle Spannung, die dann eben ex post auf Befriedigung drängt, sodass man ökonomisch den Widerspruch, recht knackig formuliert, festmachen kann, eben ein Widerspruch in der Neurose ökonomisch betrachtet zwischen Triebaufschub und Triebabfuhr. Damit komme ich schon zu dem esoterischen Freud, zum exoterischen Freud, also dem Freud, der in der deskriptiven Bewusstseinspsychologie des 19. Jahrhunderts noch verfangen bleibt. Und ich möchte das anhand von zwei Aspekten, da könnte man sicher auch mehr nennen, aber anhand von zwei Aspekten exemplifizieren, inwiefern der Freud trotz Kritik eben auch Grundkategorien der damaligen psychiatrischen Psychologie aufgenommen hat. Und das erste Moment, das der Freud aus dieser deskriptiven Bewusstseinspsychologie aufnimmt, ist, ich möchte das formulieren, ein individualpsychologischer Reduktionismus. Oder in Anklang an das posthum erschienene Werk von Robert Kurz könnte man sagen, Freud bleibt einem methodologischen Individualismus verhaftet. Das hat einerseits natürlich auch ein wahres Moment, das kann man nicht abstreiten, denn mit seiner Insistenz, also mit Freuds Insistenz auf der individuellen Triebgeschichte des Subjekts, hat er natürlich viel mehr zutage gefördert von der Psyche des bürgerlichen Subjekts als alle Soziologisierung von linker Seite. Das muss dazu gesagt werden. Aber andererseits eröffnen sich natürlich schon auch Probleme mit diesem individualpsychologischen Reduktionismus. Denn, und diese Frage stellt sich der Freud auch, wenn die Neurose tatsächlich Ausdruck einer individuellen Triebgeschichte ist, wie ist das damit zu vermitteln, dass in jeder Neurose dasselbe Strukturprinzip, wenn man das so sagen will, auftritt, nämlich der Ödipuskomplex? Das widerspricht ja erstmal einer individualpsychologischen Herangehensweise. Freud versucht den Widerspruch dadurch aufzulösen, dass er sagt, der Ödipuskomplex ist eine anthropologische Menschheitsbedingung überhaupt. Und weil er eine anthropologische Menschheitsbedingung überhaupt ist, kann er sich auch individuell in jeder Psyche niederschlagen. Damit bin ich eben schon beim zweiten Aspekt, den der Freud von dieser deskriptiven Bewusstseinspsychologie seiner Zeit übernimmt. Nämlich, der individualpsychologische Reduktionismus kippt am Ende um in eine Ontologisierung der bürgerlichen Psyche. Alle Kategorien, die der Freud benutzt, Ödipuskomplex, Triebaufschub, Nachträglichkeit, all diese Kategorien fasst er als ontologische. Ich denke, man kann an allen Kategorien einzeln zeigen, dass sie eben keine ontologischen sind. Aber darauf komme ich später noch zu sprechen. Ja, und ich denke, diese zwei Aspekte muss eine kategoriale Kritik an Freud im Sinne einer wertabspaltungskritischen Kritik durch Deutung. Diese beiden Aspekte müssen radikal kritisiert und überwunden werden. Und das bezieht sich allem voran, meiner Ansicht nach, auf den individualpsychologischen Reduktionismus Freuds. Denn es ist ja keinesfalls so, wir hatten die Diskussion vorgestern schon, es ist ja keinesfalls so, dass der Ödipus-Komplex tatsächlich die Folge einer individuellen Triebgeschichte ist oder Triebentwicklung ist, sondern im Gegenteil, die Triebstruktur ist ja schon präformiert, und zwar gesellschaftlich präformiert. Und sie ist präformiert, so würde ich das nennen, ganz entscheidender Begriff für meine weiteren Ausführungen, durch sowas wie ein psychisches Formprinzip oder ein anderer Ausdruck von der Elisabeth, die nennt das eine sozialpsychologische Matrix. Wie auch immer man das im Einzelnen nennen will, darum geht es mir jetzt nicht, aber wichtig ist die Gedankenbewegung, dass eben der Ödipus-Komplex, die Neurose, überhaupt erst zustande kommt, indem die Triebstruktur durch eine Form hindurchgehen muss. Und da diese Form, darauf komme ich jetzt gleich zu sprechen, gesellschaftlich konstituiert ist, ist es natürlich auch klar, dass die Neurose eben durch diese Form bestimmt ist. Nicht, weil sie eine anthropologische Konstante ist, sondern weil es eine gesellschaftliche Form ist, durch die die Triebstruktur im Laufe ihrer Psychogenese hindurch muss. Und ich möchte jetzt dieses psychische Formprinzip kurz etwas konkretisieren, weil ich im Beiratstreffen schon ein paar Takte dazu verloren habe und da wurde gesagt, das sei etwas abstrakt, wie ich das ausgeführt hätte. Deswegen versuche ich mal den Begriff der psychischen Form etwas zu konkretisieren. Und zwar will ich versuchen, den Begriff der psychischen Form zu konkretisieren anhand den psychogenetischen Identifikationen, die der neurotischen Symptombildung zugrunde liegt. Und ich mache das an der zwangsheterosexuellen Entwicklung des männlichen Kindes. Ich muss in Parenthese vielleicht dazu sagen, dieses psychische Formprinzip ist natürlich auch ein zwangsheterosexuelles Formprinzip. Aber wenn ich das jetzt noch in meinen Vortrag mit reinnehmen würde, dann wird es ein bisschen ausufern. Aber das ist wichtig, das glaube ich festzuhalten. Aber ich möchte es mal ganz trivial sozusagen jetzt auf der zwangsheterosexuellen Ebene machen. Genau, also wie filtert dieses psychische Formprinzip das Begehren in der Neurose? Bekanntermaßen richtet sich ja das primäre Begehren des männlichen Kindes auf die Mutter. Ein Prozess, den der Freud bis zum dritten Lebensjahr veranschlagt. Das heißt, die Mutter ist die primäre Person des Begehrens, aber auch die primäre Identifikationsfigur. Und dann, Freud sagt, ab dem fünften Lebensjahr, tritt hier auf einmal der Vater ins Spiel, denn der Vater ist die sekundäre Person des Begehrens oder die zweite Identifikationsfigur. Und, um das in Freudscher Terminologie auszudrücken, durch die Identifikation mit dem Vater als der symbolischen Repräsentanz des Realitätsprinzips wird die Kastrationsdrohung eingeleitet und damit nach Freud ist der Untergang des Ödipus-Komplexes gegeben. Ja, und ich denke, wenn man das mit dem mit dieser psychischen Form ernst nimmt, ich denke, dann kann man nicht nur den individualpsychologischen Reduktionismus von Freud kritisieren, sondern man kann auch seine Ontologie oder seine Anthropologie kritisieren. Dann das psychische Formprinzip ist natürlich nicht ahistorisch, nicht? Es ist erst entstanden im Sinne des Ödipus-Komplexes im 18. Jahrhundert. Ich kann da jetzt nicht näher drauf eingehen, aber ich denke, das gehört auch hier zum Allgemeinwissen. Dem Ganzen geht ja voraus überhaupt erst die Konstitution des modernen Geschlechterverhältnisses, die Ablösung des vormodernen Geschlechterverhältnisses durch das moderne Geschlechterverhältnis, die Konstitution der bürgerlichen Familie und so weiter und so fort. Das sind natürlich alles historische Voraussetzungen, die dazu geführt haben, dass sich dieses psychische Formprinzip erst gebildet hat, sodass man sagen kann, das psychische Formprinzip ist ein genuin bürgerliches Formprinzip. Und anknüpfend an die Diskussion von vorgestern, da wäre tatsächlich die Differenz. Ich glaube, das lässt sich recht gut nachweisen, dass dieses psychische Formprinzip im Sinne des Ödipus-Komplexes keine anthropologische Menschheitsbedingung ist, sondern tatsächlich ein konkret historisches Formprinzip. Aber da bin ich gerne bereit, in der Diskussion das nochmal ausführlicher darzustellen. Ich denke aber auch, es reicht jetzt nicht nur sozusagen an sich, die Freudsche Ontologie zu kritisieren, sondern man muss sich auch bewusst sein, dass dieses psychische Formprinzip eine historisch konkrete prozessuale Formbestimmtheit ist. Das heißt, nicht nur einfach ein bürgerliches Formprinzip, sondern auch ein Formprinzip, das sich im Laufe der Binnendynamik des warenproduzierenden Patriarchats verändert. Gehen wir ganz konkret mal zu Zeiten Freuds, ja, Ende des 19. Jahrhunderts. Dieses psychische Formprinzip, wie ich es dargestellt habe, nicht, also erst die Mutter und dann der Vater als symbolische Repräsentanz des Realitätsprinzips, konnte überhaupt erst im Ende des 19. Jahrhunderts dadurch entstehen, dass Berufsarbeit und der häusliche Raum separiert wurde. Nur dadurch kann der Vater überhaupt erst hier als symbolische Repräsentanz des Realitätsprinzips erscheinen. Denn bis Ende oder bis Mitte des 19. Jahrhunderts war ja der häusliche Raum und Berufsarbeit noch keineswegs voneinander getrennt. Das ist erst ein Prozess Ende des 19. Jahrhunderts. So dass man sagen kann, es ist eben nicht nur ein bürgerliches psychisches Formprinzip, sondern bezogen auf die Zeit Freuds, auch ein konkret historisches Formprinzip, nämlich ich möchte das natürlich dann als ödipales Formprinzip benennen. Also das Formprinzip, dieses psychische Formprinzip, das dieses Begehren und die Identifikationen rastert, wie ich es versucht habe darzustellen. Dieses Formprinzip ist ein ödipales Formprinzip zu Zeiten Freuds. Das verändert sich, aber da komme ich im Laufe des Vortrags noch drauf. So dass man sagen kann, der neurotische Sozialcharakter der damaligen Zeit ist nichts anderes als Ausdruck eben dieses ödipalen Formprinzips. Die Neurose ist die Konsequenz der Filterung, der Rasterungen des Begehrens durch dieses Formprinzip. Ich bin damit, was den ersten Teil betrifft, schon am Ende. Ich würde sagen, wir machen vielleicht eine kleine Pause, auch eine kleine Diskussion dann danach, aber wenn es geht, erstmal nur Nachfragen, ich denke, kritische Anmerkungen und so weiter sollten wir dann am Ende machen. Ich möchte nochmal das ganz kurz zusammenfassen, weil es sicherlich jetzt auch für viele viel Neues war und nicht Begriff des psychischen Formprinzips, das kennt man jetzt auch nicht unbedingt aus der Psychoanalyse. Ich möchte es noch kurz zusammenfassen und gerade eben diesen Durchgang durch Freud. Ich habe versucht darzustellen, inwiefern der esoterische Freud, der kritische Freud, ein Kritiker der Psychologie der damaligen Zeit war, nämlich eben dieser deskriptiven Bewusstseinspsychologie. Erster Aspekt der freudschen Kritik, Ausdifferenzierung der bestehenden Nosologie, was unter anderem dazu führt, dass der Freud ganz neue Begriffe für Erkrankungen einführt, zum Beispiel den Begriff der Zwangsneurose. Aber, zweiter Aspekt der freudschen Kritik, des esoterischen Freuds, aber Freud konnte überhaupt diese Nosologie, also diese Klassifikation psychische Erkrankungen überhaupt nur ausdifferenzieren, weil er versucht hat, eine Kritik an der Konstitutionstheorie zu formulieren, wie sie diese deskriptive Bewusstseinspsychologie Ende des 19. Jahrhunderts behauptete. Und ich habe das versucht, an dem Begriff der Heredität, also der erblichen Vorbelastung, festzumachen. Freud desavouiert diesen Begriff der Heredität, diesen Begriff der erblichen Vorbelastung als eine identitätslogische Setzung, die immer dann behauptet wird, wenn man in der Erklärung der Neurose nicht weiterkommt. Und durch diese Kritik der Heredität kommt er zu seinem eigenen Begriff der Ätiologie im Sinne von, das Ich wird nicht mehr gesetzt, sondern das Ich muss entwickelt werden. Und diese ätiologische Analyse führt dann eben zu dem ganz entscheidenden, zum kritischsten Punkt oder zum dem Punkt in der freudschen Theoriebildung, der am meisten kritische Substanz aufweist, nämlich die Metapsychologie, weshalb ich auch versucht habe, die Neurose metapsychologisch zu deduzieren. Aber es gibt eben auch den exoterischen Freud. Auch hier habe ich versucht, das an zwei Aspekten festzumachen, nämlich erstens, der exoterische Freud bleibt in einem individualpsychologischen Reduktionismus befangen. Und ich habe versucht, anhand des Begriffs der psychischen Form diesen individualpsychologischen Reduktionismus zu überwinden, eben im Sinne von, auch die Neurose ist keine individuelle Angelegenheit, sondern durch eine psychische Form konstituiert, durch die das Begehren und durch die damit natürlich auch die Identifikationen in der psychogenetischen Entwicklung hindurch müssen. Zweite Kritik an Freud, man muss den Freud doppelt historisieren. Einmal eben im Sinne von, dass seine ganzen ontologischen Setzungen keine ontologischen Setzungen sind, dass eben der Ödipuskomplex und so weiter und so fort spezifisch bürgerliche Kategorien sind. Aber das reicht nicht, weil ich denke, es ist ganz wichtig hier auch zu erkennen, dass eben dieses psychische Formprinzip eine eigene Prozessualität über die historische Zeit aufweist. Also nicht nur einfach eine Kritik an der Ontologie, sondern auch eine Reflexion auf die Binnendynamik, aber jetzt eben auch auf der Ebene des psychischen Formprinzips. Das, was wir bisher einfach immer nur auf der Wert- oder Abspaltungsebene reflektiert haben. Und zu Zeiten Freuds war eben dieses psychische Formprinzip ein ödipales Formprinzip, und das wird sich recht schnell in der Zeit nach Freud ändern, und damit werde ich dann gleich auch in den zweiten Teil einsteigen. Ja, das war's von meiner Seite auch schon, was den ersten Teil betrifft. Ich würde sagen, wir handeln kurz.
Um 11 wieder hier.
Na, also ich würde sagen, wir diskutieren erstmal ganz kurz und müssen aber tatsächlich auch um 11 wieder hier sein, weil sonst haut es mit der Zeit nicht okay. hin. Also, ja. Gibt es denn Fragen zu dem, was ich bisher ausgeführt habe? Ist das euch allen so klar?
Nein, das ist nicht. Das glaube ich nicht. Aber der Vortrag, der war so konzentriert und so, ich sag mal, so zielgerichtet, dass ich mich jetzt erstmal setzen lassen
klar.
muss.
Das dauert alles da.
Klar. Nichtsdestotrotz denke ich mir, dass du zur Verfügung stehst, wenn jetzt während der Pause jemanden einfällt. Das möchte ich jetzt noch wissen.
Ja.
Der letzte Schritt, warum das Ödipale, also historisch, dass er doch wieder zurückführt, ganz erachtens daher, dass diese Trennung, also des Produktionsprozesses, praktisch noch handwerklich rausgenommen wurde und dass das Kind durch von Anfang an konfrontiert war. Dann. Mhm. Der Vater dann quasi jetzt die Instanz.
Ja. Absolut, ja. Um vielleicht da noch eine Ergänzung zu bringen, also in dieses psychische Formprinzip wirkt offensichtlich auch die soziologische Ebene mit rein. Ich werde das später nochmal, wenn ich auf den Narzissmus zu sprechen komme, versuchen darzulegen, inwiefern sich in diesem psychischen Formprinzip auch etwas verändert, wo man durchaus auch die soziologische Ebene, nämlich wie verändert sich die Familienkonstellation vom 19. Jahrhundert zum 20. Jahrhundert und so weiter und so fort, das muss man unbedingt mit reinnehmen in diesen Begriff der psychischen Form.
Wie würdest du dieses psychische Formprinzip mit dem Subjektbegriff zusammenbringen? Also wie Verhältnis setzen? Oder kommt es noch?
Ohne einen falschen Parallelismus aufzumachen, aber ich würde schon sagen, dass dieses Formprinzip tatsächlich analog gefasst werden kann, erstmal so abstrakt, zu dem Formprinzip, wie wir es auch aus der Wertabspaltungstheorie kennen, nur eben halt nicht mehr im Sinne der Form eines objektivierten Subjekts, wie ich das ja am Anfang gesagt habe, sondern als Form sozusagen auf der Ebene der psychogenetischen Entwicklung des Subjekts. Also ich würde sagen, weiß nicht, ob das die Frage beantwortet, ich würde sagen, dieses Formprinzip ist eben sozusagen konstitutiv für die Entwicklung hin zur Subjektwerdung. Und dadurch unterscheidet sich diese Form durch die objektive Daseinsgedankenform, weil die sozusagen das Subjekt schon voraussetzt. Also ein Formprinzip konstitutiv für die Subjektwerdung überhaupt. Ein Moment, also erst Klaus, ja?
Ich weiß nicht, ob mir das entgangen ist, aber mein Eindruck ist, dass der Begriff des Unbewussten überhaupt.
Doch, ist er?
Ja, den habe ich verfehlt.
Einmal. Aber du hast recht, nee, es ist ja auch ein berechtigter Hinweis. Natürlich, also man könnte sagen, die Kritik an der deskriptiven Bewusstseinspsychologie, wie sie der Freud formuliert hat, hat natürlich dazu geführt, dass er eben keine Bewusstseinspsychologie mehr betreibt, sondern zum Begriff des Unbewussten gekommen ist. Das wäre auch nochmal ein Aspekt, den man darstellen kann. Aber klar spielt das eine Rolle, ne? Also es spielt eine ganz entscheidende Rolle. Nur, was ich viel interessanter fände, die Fragestellung, inwiefern hat sich die Kategorie des Unbewussten über die Zeit auch verändert? Und wie ist das Verhältnis von Ich und Es, also von Unbewusstem und Ich, zum Beispiel heutzutage bestellt? Ist es noch so, dass man sagen kann, wie der Freud, Unbewusstes und Bewusstes ist tatsächlich getrennt oder nicht? Aber da komme ich später in der Kategorie des Narzissmus nochmal drauf. weil es tatsächlich einiges getan hat. Aber ich habe eigentlich die Kategorie des Unbewussten sozusagen vorausgesetzt, einfach als eine wesentliche Errungenschaft der Freudschen Theoriebildung. Das wollte ich nicht nochmal extra ausführen. Ich denke, das ist sozusagen recht selbstverständlich. Gibt es sonst noch? Achso, sorry.
Ja, das ist nur mal die Frage, Luise, ob ich richtig verstanden habe, wie ich richtig verstanden habe. Du hast gesagt, dass das für die Basisformprinzip ist eine bürgerliche Konstruktion. Ist eine Konstruktion, ist zeitbedingt. Also ist,
ja, ich würde gar nicht sagen, eine Konstruktion.
Das heißt, aber ist nicht ahistorisch.
Ja, absolut. Also,
und das hat in der Modernität entstanden, was das
ja
überhaupt ist.
Ja.
Und auch schichtspezifisch?
Ja. Also,
Entschuldigung, nicht anderen bei den Griechen zum Beispiel?
Nein.
Bei den alten Griechen meinst du?
Ja, ja. Also, wenn man. Also, ich komme auf die soziologische Ebene gleich zu sprechen. Wenn man sich das genau anschaut, wie der Freud auf diesen Ödipus-Mythos zurückgreift, dann ist natürlich die Interpretation, die der Freud aus diesem Mythos herausgezogen hat, völlig diametral zu dem Verständnis, wie die Menschen damals diese Mythologie aufgefasst haben. Ne? Also der Freud zieht daraus Schlüsse, die die Menschen zur damaligen Zeit niemals aus diesem Mythos gezogen hätten. Und deswegen spreche ich eben auch von dieser psychischen Formbestimmtheit als einer prozessualen Formbestimmtheit, die spezifisch historisch ist zum einen, aber halt eben auch eine Binnendynamik aus sich heraussetzt, wo dann auch diese das psychische Formprinzip Wandlungen durchlaufen wird, aber das, darauf komme ich dann im zweiten Teil noch zu sprechen. Gibt es sonst noch Fragen? Ja, bitte?
Ich frage mich schon die ganze Zeit, warum hier zum Beispiel der Klaus Holzkamp überhaupt nicht erwähnt wird, weil der ja gerade, also der hat die Grundlegung der Psychologie verfasst und der hat ja gerade solche Zusammenhänge hergestellt, wie sozusagen also das Psychische sich in der Umwelt entwickelt, okay, und gerade diese grundlegende Verankerung des Subjektes in der Umwelt.
Also ich habe ihn nicht gelesen, muss ich ehrlich sagen, aber man könnte auch fragen, warum ist der und der und der, kommt nicht vor. Also ich muss mich immer beschränken auf gewisse Dinge, also ich kann ja nicht alles rein.
Ich habe mich nur gefragt, weil es sozusagen in der Linken ja schon mal diesen Versuch gab, sozusagen da nochmal zu forschen, und mir kommt dieser Ansatz bei Freud anzufangen, um den sozusagen zu entblättern, etwas umständlich vor, weil die Linke hat da ja schon Vorarbeit geleistet.
Also
den entblätterten Freud, also den gibt es schon.
Also da bist du offensichtlich in der Thematik tiefer drin als ich, das weiß ich also nicht. Ich habe das nicht zur Kenntnis genommen.
Ja, das ist ganz ordentlich.
Aber, also ich kann einfach über den Gegenstand nichts sagen, weil ich davon nichts weiß.
Aber heute kann ich schon
ja, machen wir jetzt Pause?
Ja. Ich weiß, wieder hat noch was.
Also ich habe den Holzkamp irgendwie selber auch nicht gelesen, das ist mein Vortrag, den ich gehört habe. Und ich meine, also bei dem Holzkamp müssen wir da erst einmal Arbeitsanthropologie zum Beispiel in Frage stellen. Man müsste auch in Frage stellen, weil der ist ja dann schon irgendwo so, mit der kommt er dann, glaube ich, auch wie überhaupt der Mensch zum Menschen wird oder so eine biologistische oder das Fundament dann auch. Und da sind ja so ganz viele irgendwie, also habe ich den Eindruck, so ganz viele so falsch materialistische Annahmen und Ontologien auch drinnen. Also wo ich denke, in der Tat, da entblättern wir lieber den Freud.
Okay.
Und also wo gibt es mehr Angriff und der habe ich also den Eindruck, dass man falsch lesen als bei den Anruf kann. So.